Es ist auch immer wieder schön, wie Otto auch erwähnt hat, in eine kleine Gemeinde zu kommen. Ich komme ursprünglich aus einer kleinen Gemeinde oder einer Gemeinde, die aufstrebend war. Und es hat viel für sich. Es ist wie eine Familie, eine große Familie. Und die Einheit ist immer doch, wie wir in der Sabbatschule hatten, noch eine an einem näher. In einer großen Gemeinde gibt es viele Unterschiede, es gibt auch viele Meinungen und es gibt auch viele Meinungen über Predigten. Am Anfang möchte ich euch eine Frage stellen. Was gehört für euch denn zu einer Predigt, damit ihr am Ende sagen könnt, das war eine gute Predigt? Welche Elemente gehören in eine Predigt, damit ihr sagt, das war eine gute Predigt? Die Bibel sollte, das Wort Gottes.
Ein roter, verständlicher Faden.
Das ist schon schwieriger. Ein roter Faden, ja. Die praktische Umsetzung ins Leben.
Kraft, Liebe und Besonnenheit, dass die Gemeinde erbaut wird und wieder gestärkt und auch Schluss bereiten kann.
Okay, das waren jetzt viele Gedanken auf einmal. Jesus sollte im Mittelpunkt stehen. Es sollte einen Mut machen, es sollte einen die Schwächen aufzeigen, die wir haben. Der Heilige Geist sollte uns führen und bewegen, damit wir das tun und das vollbringen, aus dem Wort Gottes auch für unser Leben bringen. Es sollte um die Wiederkunft Christi gehen. Es sollte in adventistischen Gemeinden um die dreifache Engelsbotschaft gehen. Es gibt viele Worte oder viele Gedanken, die in eine Predigt gehören. Ist eine große Herausforderung an denjenigen, der hier vorne steht. Und am Ende der Predigt ist es natürlich so, man hat eine gewisse Erwartungshaltung an die Predigt, beziehungsweise auch an den Sprecher. Und nicht immer werden die Erwartungen erfüllt. Und wenn der Gottesdienst aus ist, dann hat man vielleicht Gelegenheit, miteinander zu reden oder spätestens auf der Heimfahrt oder dann allerspätestens beim Essen reflektiert man, was man gehört hat und sagt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man dann sagt, früher war eigentlich alles besser, auch die Predigten. Ich weiß nicht, ob ihr Emilio Knechtle kennt. Das ist ein Prediger, der hat so viel Vollmacht gehabt, das war ein Schweizer, der dann nach Amerika ausgewandert ist. Und dieser Bruder, der hat solche vollmächtigen Predigten gehalten, hat auch den Finger in die Wunde getan und es war nicht ganz immer einfach. Und wir bei uns in der Gemeinde haben einen Besuchsdienst für ältere Geschwister, die bettlägerig sind, nicht mehr in die Gemeinde kommen. Und ich darf alle drei Wochen eine Schwester besuchen und ich höre immer eine Knechtler-Kassette mit ihr. Und sie geht immer ganz auf und sagt, das sind wenigstens noch Predigten, sagt sie. Gut, es mag mehrere Gründe geben, warum man Predigten, wie man sie bewertet. Und im Laufe unseres Glaubenslebens haben wir oft Brillen aufgesetzt, wo wir durch diese Brillen Dinge beobachten. Und irgendwann kommen wir zu den Gedanken, früher war eigentlich alles anders. Und wenn ich zurückdenke an mein Leben, war früher das auch anders, mein Glaubensleben. Früher hatte ich jeden Tag richtige Lust beim Aufstehen, nach dem Aufstehen, eine Beziehung mit Jesus einzugehen. Damals haben wir viel mit Jesus erlebt. Und ich habe mich gefragt, trifft der Spruch auch für uns zu, früher war alles besser? Mit unserem Glaubensleben, mit dem Vertrauen zu Gott, war früher alles besser in puncto Vertrauen zu unseren Geschwistern? Heute ist alles anders geworden, bei euch sicherlich nicht. Aber in größeren Gemeinden stellt man sich oft die Frage oder manchmal die Frage, ist das überhaupt noch mal eine Gemeinde? wenn ich vor einem, vor fünf, vor zehn, vor 30 Jahren Jesus mein Ja-Wort gegeben habe und regelmäßig stille Zeit für mich hatte, ein Gebetsleben hatte, was mich getragen hat, dann ist es eine gute Grundlage. Glaube ist, möchte man einen Vergleich anstellen, Glaube ist wie Milch. Und wenn die Milch lange steht, dann wird sie sauer. Und wenn die Milch sauer geworden ist, dann wird sie irgendwann zu Quark. Und der Vergleich ist mein Glaube wie Quark, der sich nicht greifen lässt und durch die Finger hindurchgleitet. Ist mein Glaube im Begriff sauer zu werden wie saure Milch? Wenn ich vor 1, 5, 10, 30 Jahren meinen Glauben betrachte und erkenne, dass ich viel stille Zeit mit Jesus hatte, ein intensives Gebetsleben pflegte, dann ist es eine gute Grundlage für damals, aber nicht für heute. Es ersetzt das, was vor 30 Jahren war, nicht meinen Glauben heute. Und die alles entscheidende Frage ist, wer ist Jesus heute für dich? Nicht vor 50 Jahren, sondern wer ist Jesus heute für dich? Ich möchte mit euch einen Text lesen, einen bekannten Text, und zwar in Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16 und hier ab Vers 13. Luther hat es überschrieben, das Bekenntnis des Petrus. Und da heißt es, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, was sagen denn die Leute, dass des Menschen Sohn sei? Sie sprachen, etliche sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder der Propheten einer. Er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Was sagt denn ihr, dass ich sei? Die Frage lautet nicht, was war Jesus für dich vor x Jahren, als du Jesus erkannt hast, als du ihm das Ja-Wort gegeben hast? Und die Frage lautet auch nicht, wer war Jesus für dich damals, als du mit deinen Eltern und mit deiner Oma noch gebetet hast? Die Frage lautet auch nicht, wer war Jesus bei den letzten Vorträgen von Walter Veit oder Olaf Schröer, als du so einen richtigen Schub im Glaubensleben erfahren hast? Die Frage lautet, wer ist Jesus heute für dich im Oktober 2018? Welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben heute? Es gibt verschiedene Funktionen und wir Menschen haben viele Gedanken um Jesus herum. Eine Funktion zum Beispiel ist Jesus der Ratgeber. Und wenn du wichtige Fragen hast, dann wendest du dich an ihn. Und wenn du keine Antwort bekommst, dann schiebst du Jesus auch mal schnell die Schuld in die Schuhe. Wie kann ein liebender Gott sowas zulassen? Wenn ich nicht mehr weiter weiß, welchen Weg ich einschlagen soll, dann wende ich mich an Jesus. Es ist ja nicht falsch, es ist richtig, es ist auch notwendig. Aber es soll sich nicht nur auf die wichtigen Fragen meines Lebens beziehen, sondern es geht um mein persönliches Leben jeden Tag, wo auch Kleinigkeiten Jesus formen kann. Die Funktion der Reinigung. Jesus, die Reinigungskraft. Für alles in meinem Leben habe ich die passende Hilfe. Ein Auto oder ein Fahrrad, um von A nach B zu kommen. Wenn ich eine Autopanne habe, habe ich einen ADAC-Schutzbrief. Wenn ich Probleme in der Schule habe oder beim Studium, habe ich einen Nachhilfelehrer, der mir hilft, die nächste Prüfung auf die Reihe zu bringen. Und wenn ich Geldnöte habe, da habe ich eine Kreditkarte und gehe zum Bankautomaten und hole mir Geld. Aber was hilft mir, wenn ich darüber nachdenke, was in meinem Leben alles falsch läuft, welche Schwierigkeiten und Probleme ich in meinem Leben habe, wenn ich bei dieser Frage stehen bleibe? Und dann habe ich letztendlich noch Jesus, der mir irgendwie meine Schuld vergibt, damit ich nachts ein ruhiges Gewissen habe und gut schlafen kann. Und für die Flecken auf der Fensterscheibe oder auf meinem Spiegel, da habe ich ein Reinigungsspray. Aber für die Flecken auf meiner Seele, da kram ich mal den Meister Jesus wieder heraus. Ich möchte es nicht abwertend sagen, weil die Jünger haben oft zu Jesus Meister gesagt. Die Funktion des Problemlösers. Jesus ist der Problemlöser. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich nicht mehr ein noch aus weiß, wenn ich krank bin oder Familienleid tragen, dann fange ich an zu beten und zu bitten. Und wenn es mir wieder gut geht, dann kann es sein, dass ich Jesus mal wieder in die Ecke hineinkehre und sage, danke, das war's. Jesus, die Teilzeitkraft. Sonntags gehe ich Radfahren, um was für meine Kondition zu tun. Montags tue ich etwas für meine Bildung. Am Dienstag gehe ich ins Sonnenstudio für meinen Tag. Am Mittwoch habe ich Vatertag. Am Donnerstag tue ich was für meine musikalische Bildung. Und am Freitag tue ich was für meine Seele, damit ich den Sabbat richtig beginnen kann. Und am Sabbat früh gehe ich in die Gemeinde, um mit einigen Menschen zu sprechen, weil ich das Bedürfnis habe einfach nach Gemeinschaft. Jesus bekommt an einem Abend oder an einem Tag in meiner Woche praktisch auf 54-Euro-Basis einen Teilzeitvertrag mit mir. Und die andere Zeit ist er arbeitslos. Jesus, der Vorzeigegott. Wenn man als Kind in die Kindersabbatschule geht und dann in die Jugend kommt, dann hat man irgendwann das Bedürfnis, ich möchte mich auch taufen lassen, ich möchte auch mit dazugehören. Und wenn ich dann diese Entscheidung getroffen habe und nach einiger Zeit in der Gemeinde ich meine Persönlichkeit entdecke, bei euch ist es sicherlich anders. Aber wenn ich jetzt mal am Podium ohne Krawatte stehe, dann werde ich gleich angesprochen darauf. Oder wenn ein junges Mädchen mal ein pinkfarbenes Kleid anhat und Schuhe, wo 10 cm Absätze haben, dann gibt es Ratschläge. Ob ich jetzt diese Ratschläge annehme oder nicht, aber irgendwie möchte ich doch dazugehören und füge mich dann diesen gewissen Richtlinien, damit ich zeigen kann, ich gehöre dazu. Welche Rolle spielt Jesus heute in deinem Leben? Was ist Jesus heute für mich? Ist er Ratgeber, Sündenvernichter, Teilzeitreiniger? Oder ist er vielleicht ein verblichenes Aushängeschild in meinem Leben? Vielleicht werden einige jetzt denken, ja, solche platte Aussagen, die kann ich eigentlich nicht nachvollziehen, weil es bei mir ganz anders ist. Glückwunsch! Freue mich, dass es Geschwister gibt, die sagen, das ist alles Quatsch in meinem Leben. Bei uns steckt viel mehr dahinter als nur der Schein. Und dann kommt Jesus her in Matthäus 16 und stellt diese zentrale Frage, was wir denn glauben, wer er sei. Und wenn dich Jesus heute fragen würde, was glaubst denn du, wer ich heute bin, dann nützt es uns nicht zu sagen, der Max, der hält dich für einen Propheten, oder der Fritz sagt, du bist Gott. Jesus fragt dich heute ganz persönlich, was bin denn ich für dich heute? Welche Rolle spiele ich in deinem Leben? Kennst du Jesus? Noch? Kennen wir ihn eigentlich noch? Und ein Liebespaar, das viele glückliche Momente miteinander verbracht hat und nicht mehr miteinander Zeit verbringt, auseinander in anderen Städten sich befindet und nicht mehr kommuniziert. Und dann stellt sich die Frage, weiß ich denn eigentlich, was Jesus noch wichtig ist? Früher habe ich genau gewusst, in Situationen, da sagt Jesus ja oder da sagt er nein. Früher habe ich seinen Willen erkannt aufgrund des Studiums in Wortes. Und ich kannte ihn wirklich. Kennen wir Jesus wirklich noch? Jesus ist der Friedensstifter. Er sagt, wenn dich jemand auf deine Backe schlägt, auf die eine, dann halte die andere hin. Oder Jesus ist ein Menschenfreund. Er hat die Menschen so lieb. Er hat sogar Zöllner und Huren zu seinen Freunden gemacht. Jesus hat ein großes Herz für Außenseiter. Zachäus, der Zöllner zum Beispiel. Jesus ist Hirte und Leiter. Und Jesus hatte die Gabe, Bilder bzw. Gleichnisse in seine Verkündigung einzufügen, um die Menschen richtig anzupacken, sie zur Entscheidung zu führen. Er war ein Lehrer, heute würde man sagen, er wäre ein Mentor, der seine Schüler geführt und geleitet hat. Einige Bibelstellen noch dazu. Wer ist Jesus? Oder wie ist Jesus? Jesus ist liebevoll. Jesus und die Ehebrecherin. In Johannes 8 geht es darum, dass Schriftgelehrte und Pharisäer eine Frau in Flagranti ertappt haben beim Ehebruch. Und sie schleppen sie vor Jesus und stellen sie hin und sagen, Mose hat gesagt, wir sollen diese Frau steinigen. Was sagst du dazu? Und Jesus bückt sich und schreibt auf die Erde, aber sie lassen nicht locker. Und fragen Jesus nochmal. Und er richtet sich auf und sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und bückt sich weiter auf die Erde und schreibt weiter. Und als das die Pharisäer sahen, konnten sie es nicht mehr aushalten, sind gegangen. Und Jesus wendet sich der Frau zu und sagt, wo sind sie denn, die dich verklagt haben? Und er sagt, sie sind nicht mehr da. Und Jesus antwortet, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus hat Mitleid. Der Jüngling zu nein, Lukas Kapitel 7. Er kommt in diese Stadt. Und dass eine Frau, eine Witwe, der einzige Sohn ist gestorben, die Grundlage ihres Lebens, ihres Alterssitzes ist dahin. Und sie tragen diesen Jüngling zum Tor hinaus und Jesus sieht, wie diese Frau jammert und trauert und es tut ihm leid. Und er geht zu diesem Trauerzug und berührt den Jüngling und sagt, Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Und der Jüngling wacht auf. Und Jesus gibt diesen Jüngling wieder seiner Mutter zurück. Jesus ist demütig. Und bei diesem letzten Abendmahl, wo Jesus mit seinen Jüngern gehalten hat, war er sich nicht zu fein, hat sich für die Jünger gekniet und hat ihnen die Füße gewaschen. Jesus tröstet und erbaut. Er sagt in Matthäus 11, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In ihr werdet ihr diese Ruhe und diesen Frieden finden. Jesus ist kompromisslos. Lukas Kapitel 9. Er spricht zu einem Mann, folge mir nach. Und der Mann sagt, lass mich erst nach Hause gehen, meinen Vater zu begraben. Aber Jesus sagt, lass die Toten begraben, geh du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Oder ein anderer sagt zu ihm, ich möchte dir nachfolgen, lass mich aber nach Hause gehen und von meiner Familie mich verabschieden. Und was sagt Jesus? Wer seine Hand an den Pflug legt und zurücksieht, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Versteht ihr das? Jesus ist konsequent. Er reinigt den Tempel, Johannes Kapitel 2. Er macht aus Stricken eine Geißel und treibt die Händler aus dem Tempel, stoßt die Tische um und schmeißt das Geld durch die Gegend. Versteht ihr das? Jesus ist geradeaus, er ist ein Durchblicker. Matthäus Kapitel 23, ihr Heuchler und ihr Schlangen und ihr Ottergezücht. Wie bringt ihr das auf die Reihe? Auf der einen Seite positiv und auf der anderen Seite haben wir Probleme mit diesem Verhalten. War Jesus auf der einen Seite liebevoll und demütig und auf der anderen Seite war er ein Rambo? Auf der einen Seite hat er mit den Pharisäern gut gesprochen und auf der anderen Seite haben sie ihn auf die Palme gebracht. War Jesus einen Tag einfühlsam und auf der anderen Seite gnadenlos? Wenn man sich diese Texte ansieht, dann erkennt man einen roten Faden. Denn durch alle diese Begebenheiten zieht sich ein Gedanke, Jesus hat die Menschen lieb. Er hat sich ihrer erbarmt und hat alles gegeben, was er hatte, um diese Menschen zu erretten. Und wenn er die Gefahr sah, dass ein Mensch verloren geht, hat er alles in die Wege gesetzt, um diesen Menschen zu erretten, ihm zu sagen, auf was es drauf ankommt. Und wenn er erlebt hat, dass Menschen die Ehre seines Vaters im Himmel in Schmutz gezogen hatten, dann hat er Farbe bekannt und hat sich dagegen gewandt. Wir tun uns heute oft schwer, mit unserer Pseudo-Toleranz Jesus zu verstehen. Ist es nicht falsche Toleranz auf der einen Seite, wenn man sagt, es steht jedem frei, wie er sich entscheidet, egal was er tut. Jeder Mensch hat seinen eigenen Willen. Und ob er sich jetzt auf die Eisenbahnschiene legt zum Schlafen oder nicht, egal. Jeder Mensch sollte seinen Gedanken und seinen Willen haben. Sollten wir nicht hingehen zu diesem Mann, der auf der Eisenbahnschiene liegt, und laut werden und ihm sagen, dass alle Stunde ein Zug vorbeikommt und wenn er liegen bleibt, er mit Sicherheit getötet wird. Sollten wir nicht alles daran setzen, damit Menschen merken, wenn sie verloren gehen, wenn sie auf dieser Eisenbahnschiene weiterschlafen? Sollten wir das nicht viel mehr tun, wenn wir Menschen lieb haben? Aber letztendlich entscheiden Menschen selber, ob sie was tun, ob sie dem Ruf hören oder nicht. Oder ob sie sich verschließen dem Ruf und die Entscheidung treffen, weiter auf dieser Schiene liegen zu bleiben. Auf der anderen Seite sind wir, ich möchte es mal so sagen, um bei der Eisenbahn zu bleiben, wie ein Bahnhof. Es gibt eine in Sizilien eine Bergwerkstatt, Reisi heißt die, die hat einen Bahnhof. Mit einem Bahnhofsgebäude, mit einem Bahnsteig, mit Signalanlagen. Aber es ist nie ein Zug dort angekommen und fortgefahren, weil es keine Eisenbahnschienen gibt. Es gibt Menschen, die gleichen diesem Bahnhof. Sie sind Geschöpfe Gottes. Gott möchte ihnen diese Liebe schenken, aber die Liebe kommt nicht bei ihnen an. Gott möchte, dass die Menschen, die diese Liebe erfahren haben, auch diese Liebe weitergeben. Sie haben Hände, sie haben Herzen, die die Liebe Gottes erleben kann. Und sie haben diese Hände, diese Liebe Gottes auch weiterzugeben. Aber die Verbindung zu Gott ist unterbrochen. Es gibt keine Schiene dorthin. Drum sind auch ihre Verbindungen zu den Mitmenschen vielleicht dadurch gestört. Sie haben ein gespaltenes Verhältnis zu sich selber, zweifeln selber, ob sie wertvoll sind und ob so ein Gott einen auch weiterhelfen kann in meinem Leben, wenn nicht alles gut läuft. Sie wollen leben und machen alles kaputt und setzen alles daran, dieses Leben kaputt zu machen. Und sie brauchen dazu keine Eisenbahnschiene. Und wenn ich das große Bild so sehe, sind wir im Prinzip alle Menschen, so wie der Bahnhof, tot. Weil es keine Verbindung zu dem lebendigen Gott gibt. Und wenn wir auch einer Kirche angehören und ein ganz normales christliches Leben führen, sind wir ohne persönliche Beziehung zu Christus tot. Ohne die Liebe, die hier in der Bibel herausscheint, sind die Bibel und alle EG-Weitbücher, die ich zu Hause im Bücherschrank habe, Kursbücher auf einem toten Bahnhof, wenn ich sie nicht genutze. Ohne die Liebe Gottes ist meine Mitgliedschaft hier bei den siebenten Tags-Adventisten wie eine Fahrkarte, die nie gebraucht wird. Das Leben, das Gott, was Jesus schenken will, kommt nie bei uns an. Und die Liebe, die Gott durch dich und mich in die Welt hinaustragen möchte, geht nie weiter. So schön mein Äußeres auch sein mag. Und jetzt kommt die Frage, wo ist das Evangelium hier? Du kannst mir was erzählen. Bei mir ist es ganz anders. Oder vielleicht ist es bei mir vielleicht ähnlich. Wo ist denn da Freude und Hoffnung? Was trägt mich denn hinaus, wenn ich von diesem Ort gehe? Gott hat eine Verbindung gefunden, wie er dich und mich wieder erreichen kann. Es kommt ein Zug bei uns an. Und in diesem Zug, der auch ohne Schienen auskommt, sitzt Jesus. Und er kommt zu dir und reicht dir die Hand und sagt, komm, steig ein auf diesen Zug. Du kannst mit dir, mit mir in diesem Zug fahren. Und wir werden bis ans Ende der Zeit gemeinsam zusammen sein. Was hält dich davon ab, diese Hand zu ergreifen? Jesus sieht die Verlorenheit der Menschen und er hat alles getan, um dich und mich und alle Menschen, die draußen auf dieser Straße laufen, noch zu erreichen und zu erretten. Er hat alles getan. Und er tut auch alles, um zu erkennen, dass wir erkennen, dass vielleicht unser Leben und unser Gottesdienst vielleicht Heuchelei sind. Jesus sieht das Problem der Trennung und er sieht den Abgrund der Sünde und er tut alles daran, dieses an der Wurzel anzupacken. Und Wurzel heißt auf Lateinisch Radix. Also Jesus ist ein Radi, kahler. Er ist einer, der wirklich zur Wurzel geht und uns zeigt, an was es liegt. Jesus möchte, dass wir frei werden, dass wir nicht mehr Knechte der Sünde sind. Johannes Kapitel 8. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm: Wir sind ja Abrahams Kinder und sind niemals jemands Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, wir sollen frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Glaubst du das? Glaubst du das, dass Jesus dich frei machen kann? Dass er dir diese Geborgenheit und diese Barmherzigkeit und diese Gnade schenken kann? Jesus war bereit, alles zu geben. Für dich und für mich. Und für die Menschen, die draußen noch ohne Jesus laufen. Was das für Jesus bedeutet hat, dass er alles aufgegeben hat, bringt David zum Ausdruck in dem Psalm 51. Und David schildert hier seine Schuld, die er auf sich geladen hat, den Ehebruch an Bathseba und den Mord an ihrem Mann. Und er zeigt auf, wie schwer die Schuld ist, die er zu tragen hat. Und er bittet Gott, ihm die Schuld zu vergeben. Und er sagt dann im Psalm 51, Abvers 3, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer noch vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel getan, auf dass du Recht behaltest in deinem Wort und rein dastehst, wenn du richtest. Entsündige mich mit Hyssop, da ich rein wäre. Wasche mich, dass die Schnee weiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht nicht vor meiner Sünde und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. David spürt die Schwere der Sünde, der Verfehlung, die er begangen hat. Und drum fleht er Gott, nimm mir dieses weg. David sucht nicht die Schuld bei Bathseba oder bei Uria, sondern er sucht die Schuld bei sich selber und die er vor Gott gebracht hat. Und diese Trennung von Gott ist das Problem heute, auch in unserer heutigen Zeit. Und wir sollten in diesem Punkt problemorientiert denken. Das heißt also, wir sollten die Probleme erkennen, die uns dazu gebracht haben, dass wir in diesem Zustand sind. Aber wir sollten nicht bei diesen Problemen bleiben, sondern wir sollten auch zielorientiert sehen. Was hilft uns, aus diesen Problemen herauszukommen? Wir sollten Lösungen finden. Die einzige Lösung, die es gibt, David bittet Gott, reinige mich, wasche mich rein. David spürt die Verlorenheit und fleht Gott an, die Trennung aufzuheben. Und Jesus wusste, wie hoch dieser Preis war, den er am Kreuz für dich und für mich gebracht hat. Er möchte uns befreien. Er möchte dich und mich befreien aus dem, was mich knechtet und was mich von Gott fernhält. Jesus ist für mich gestorben, damit ich frei werde. Fasse zusammen. Jesus ist Sieger. Er hat den Teufel und den Tod besiegt. Und er bietet es jeden Menschen an, an diesem Sieg teilzuhaben. Wir können es für uns in Anspruch nehmen. Wir können uns entscheiden, entweder auf der Eisenbahnschiene liegen zu bleiben oder dem Rufen Jesu als Freund nachzufolgen und aufzustehen und mit ihm zu gehen. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie: Was sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortet Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es gibt keine drei. Es gibt keinen goldenen Mittelweg oder keine Grauzone. Entweder wir gehören zu Jesus oder wir sterben. Das ist nicht meine Wolle, sagt die Bibel. Entweder ich höre den Weckruf Jesu und stehe von dieser Eisenbahnschiene auf und lasse mich von ihm abholen, oder ich lasse es sein. Welche Entscheidung triffst du heute? Welche Entscheidung triffst du heute für dein Leben? Auf der Schiene liegen zu bleiben oder in den Zug einzusteigen, der zu dir kommt? Und Jesus in diesem Zug sitzt und dir die Hand entgegenstreckt und sagt: Komm, ich warte auf dich. Welche Entscheidung triffst du heute? Triff eine Entscheidung heute. Und ich sage es jedes Mal: Triff die Entscheidung nicht, wenn du heimgehst oder zu Hause bist, sondern triff sie jetzt. Triff sie jetzt, bevor du durch diese Tür gehst. Was hält dich davon ab? Du kannst nur gewinnen. Jesus steht da und hält dir die Hand entgegen und sagt: Komm, schlage ein, du wirst große Wunder erleben. Wollen wir das auch? Ich lade euch noch zum Gebet ein. Lieber himmlischer Vater, du weißt jetzt, was uns durch den Kopf und durchs Herz geht. Und wir haben sicherlich Erwartungshaltungen an eine Predigt gehabt am Anfang dieser Stunde. Und oft sind unsere Erwartungen nicht erfüllt worden. Danke, lieber Heiland, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind. Du kennst unseren Zustand. Und wenn wir dir Unrecht getan haben, dann vergib uns auch hier. Danke, lieber Heiland, dass du ein liebender Gott bist, der auf uns wartet und der alles das, was wir erlebt haben, was nicht gut war, in das Meer der Vergessenheit werfen wird. Wenn wir zu dir kommen, lieber Heiland, wir kommen zu dir und möchten einen Neubeginn mit dir machen. Danke, dass du auf uns gewartet hast. Danke, dass du uns nicht abgeschrieben hast oder dass du mit uns fertig bist, sondern du bist geduldig und barmherzig und gnädig und nimmst uns an, so wie wir vor dir stehen. Danke, lieber Heiland, dass du noch Großes mit uns vorhast, dass wir deine Töchter und Söhne sind, dass wir Erben deines Reiches sind. Danke für die Wunder, die du tun wirst, an uns und auch an anderen. So hab herzlich Dank, dass du uns angenommen hast, dass wir erleben dürfen, dass du ein lebendiger Gott bist, der Interesse an unserem Leben und unserer Persönlichkeit hat. Danke für alles, was du noch tun wirst. Und wir loben und preisen dich in deinem starken Namen, lieber Heiland. Amen.